Ja, wir schauen auch nach vorne. Die neue Jahreslosung für das neue Jahr, das in wenigen Stunden beginnt. Die Jahreslosung, ich habe es hier hingeschrieben, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe aber ergänzend diesen Satz gefunden. Begegne dem, was auf dich zukommt, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung. Begegne dem, was auf dich zukommt, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung. Ja, im Grunde sind es so Hürden, das ist der weiße Balken, ich sprach von so einer Hürde. Ne? Das, ja, ein kurzes, aber wertvolles Zitat, weil ich denke, so am Jahresanfang, gute Stimmung kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Manche sagen vielleicht, gut, dass 2023 vorbei ist. Ja? Da war so manches drin, auf was man auch verzichten hätte können. Und man hofft, dass es besser wird. Dann gibt es so die Berufspessimisten, die sagen, na ja, 23 war nichts, ob 24 wirklich besser wird. Das wissen wir natürlich nächstes Jahr um die Zeit etwas genauer. Also, es hängt auch ein bisschen an uns. Manches ist schon geplant. Steht wahrscheinlich schon im Kalender. Geburtstage. Darf ich mal fragen, wer nächstes Jahr so einen Runden oder Halbrunden von euch hat? Ah, so ein paar besondere sind dabei. Ja? Die stehen ja irgendwie schon fest. Besondere Familienfeiern, die vielleicht drüber rausgehen. Wir haben noch eine Schulabschlussfeier nächstes Jahr. Urlaub ist eingeplant. Der steht auch schon im Kalender. Ja, bei manchen Dingen, da blickt man nach vorne und es ist grundsätzlich gut, wenn wir sagen, die Hoffnung ist größer als die Angst. Das wäre so ein Satz, den man vielleicht auch natürlich bei der Apotheke oder sonst wo natürlich auf irgendeiner Karte bekommen könnte. Hin steht dann drauf, bleiben Sie uns treu, Riet-Apotheken. Ne? Aber es ist ja nicht bloß ein guter Vorsatz. Es ist ja nicht bloß ein guter Vorsatz, sondern etwas, wo ich dachte, gut, dass wir noch mehr haben wie diesen Satz, wobei ich ihn sehr wertvoll finde, zu sagen, ja, er wird geistlich sozusagen unterlegt, er wird geistlich mitgetragen und mitgestaltet, auch eben durch die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Jetzt kann man sagen, wow, das ist jetzt einmal eine Jahreslosung. Ne? Also, du bist ein Gott, der mich sieht, das war irgendwie entspannt. Ja, mal ganz ehrlich, ich bin und Gott sieht mich. Ich mache und Gott sieht mich, ich habe Probleme, Gott sieht mich. Also, da war wenig Anspruch. Na, vielleicht sagt man, ja, wenn Gott mich sieht, verhalte ich mich anders, wie wenn er mich nicht sieht, vielleicht. Ja, aber es war mehr so ein, Gott sieht mich. Jetzt wird es ernst, Leute, nächstes Jahr. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und da ist auch gut, wenn man sagt, okay, da gehe ich auch mal hoffnungsvoll ran. Können ja sagen, so ängstliche Perspektive wäre, das schaffe ich ja eh nicht. Ist ja eine realistische. Aber zu sagen, ängstlich wäre, und wenn wir natürlich jetzt am 31. Dezember schon sagen, das schaffen wir eh nicht, dann ist für nächstes Jahr die Perspektive mäßig im Blick auf die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, zu sagen, jetzt gehen wir mal hoffnungsvoll auch an diese Sache ran. Gehen wir auch hoffnungsvoll mal an diese Sache ran, zu sagen, es wäre doch gut, wenn mehr, zumindest mehr, als in diesem Jahr auch von der Liebe geprägt, getan, gesagt wird. Wenn wir so ein bisschen gucken, wo kommt's, in welchem Umfeld ist die Jahreslosung eingebettet? Manche, die wissen die Stelle schon, 1. Korinther 16, Vers 14. 1. Korinther 16 sagt, man hat er überhaupt so viele Kapitel? Ja, richtig, für uns hört es meistens ein bisschen früher schon auf, weil das ist der Schluss. Ne? Ziemlich am Schluss. Und man muss sagen, der Korintherbrief, also wenn ich jetzt fragen würde, was weiß man vom Korintherbrief, dann ist noch am ehesten, aber man sagt 1. Korinther 13. Da ist ausführlich von der Liebe die Rede. Dazwischen drin muss man sagen, ist der 1. Korintherbrief eher ein bisschen eine mühsame Geschichte. Ich erinnere mich noch, dass ich bei meiner allerersten Liebenzeller Freizeit, da waren wir in Griechenland, Korintherbrief war dann die Bibelarbeit, das war so eine mühsame Geschichte, dass ich gedacht habe, also wenn ich mal die Bibelarbeit halte, werde ich nie im Leben den 1. Korintherbrief nehmen. Ne? Ehescheidung, Gerichtsverfahren, Leugner der Auferstehung in Korinth, Unstimmigkeiten beim Abendmahl und dann noch die Frage, wer macht es denn besser wie der andere? er ist begabter. Ja, also schwierige Themen, entsprechend auch nicht ganz einfache Antworten. Wie gesagt, herausragt das Hohelied der Liebe. Und dann so ganz am Schluss, nachdem das alles kommt, sind noch ein paar Reisepläne erwähnt, wo die Jahreslosung dann tatsächlich eingebettet ist. Der Paulus sagt, ich würde gern selber nach Korinth kommen, aber ich habe den Eindruck, oder von Gott die Weisung, nach Ephesus zu gehen. Ich habe den Eindruck, da ist eine offene Tür fürs Evangelium. Ich kann nicht nach Korinth kommen. Der Apollos, das war so ein bisschen der Lieblingsprediger bei denen in Korinth, der hat auch keine Zeit. Ja. Auch wenn der viele Fans dort hatte. Allerdings wird Timotheus, eigentlich so der beste, liebste, treueste Mitarbeiter von Paulus, sich nach Korinth aufmachen und eben auch diesen Brief dann mitbringen. Und direkt nach diesen Reiseplänen kommt es dann im Zusammenhang, Vers 13 habe ich dazu genommen, weil es irgendwie für nicht dazugehört. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ganz kurz fasst der Paulus hier zusammen, was er für die Korinther für wichtig hält, wie sie ihren Glauben leben sollen. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich habe da so ein kleines Gespräch, das hat jemand sich so ein bisschen ausgedacht. Wie könnte denn jetzt ein Gespräch zwischen einem Normalchristen und Gott zu diesem Thema ablaufen? Und dürft ihr ein bisschen zuhören, die Ruth und ich lesen das jetzt vor. Genau. Alles in Liebe.
Alles?
Alles.
Heißt es nicht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe?
Nein, alles. Lasst in Liebe geschehen. Ohne Liebe ist alles vergebliche Liebesmüh.
Aber wirklich alles aus Liebe?
Ja, alles. Alles Reden, Denken und Tun soll von der Liebe bestimmt sein.
Bedeutet das dann, den Mantel der Liebe über alles legen und 5 Grad sein lassen?
Nein, alles in Liebe. Auch das Ringen um die Wahrheit.
Aber man kann doch nicht in Liebe streiten, oder?
Warum nicht? Wichtig ist, dass das Motiv und die Motivation die Liebe sind.
Aber wenn der andere meiner Erkenntnis nach falsch liegt?
Gerade dann ist es wichtig, um die Liebe und aus Liebe, um ihn zu ringen.
Und wenn er es nicht einsieht?
Oh, vielleicht musst du ihm aus Liebe widerstehen, aber auf jeden Fall ihn in Liebe umbeten.
Das ist aber echt nicht einfach.
Nein, aber es ist einfach gut, wenn alles Tun und Lassen von der Liebe bestimmt ist.
Aus Liebe etwas lassen?
Ja, alles, was dein Leben kaputt macht, weil es dich in der Beziehung zu mir blockiert.
Dinge aus Liebe zu Gott lassen. Eine spannende Sache.
Ja, und lass auch aus Liebe das Ausleben deiner Freiheit, wenn sie dem anderen zum Stolperstein wird.
Ganz schön herausfordernd.
Das weiß ich gut. Schließlich lebst du und all die anderen doch auch von meiner bedingungslosen Liebe.
Ich glaube, das überfordert mich total.
Dann lass mich dir helfen. Die Frucht des Geistes ist Liebe.
Aber wenn ich doch schon so oft lieblos gewesen bin und fürchte, es wird auch im neuen Jahr so sein.
Dann nimm meine Liebe an und lebe von meiner Liebe.
Und wenn mir wieder die Liebe fehlt?
Dann nimm Vergebung in Anspruch. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und dann fang einfach wieder an. Jeden Tag mit dem Wissen, dass meine Barmherzigkeit jeden Tag neu ist.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
Ja, so einfach, beziehungsweise nicht so einfach ist es mit der Liebe. Und wir schauen jetzt einfach mal auf unsere Jahreslosung und ich nehme die ersten 4 Aspekte, die vor der Liebe stehen, gern damit dazu, weil ich finde, es ergänzt es wunderbar. Erst einmal das Wort wachet. Ja, wachet. Und wenn das Wort wieder wachet kommt, geht es oft um die Wiederkunft. Also wenn das Wort wachet in der Bibel steht, geht es oft darum, seid bereit, wenn Jesus wiederkommt. Das ist so das eine. Andererseits geht es aber auch um einen Glauben, und ich glaube, das ist in diesem Zusammenhang noch wichtiger, der nicht kurz vorm Einschlafen ist, der müde und träge wird und damit so in gewisser Weise nur noch vor sich hindümpelt. Paulus erwünscht den Korinthern einen wachen Glauben. Denn der Paulus sieht auch eine Gefahr, wenn der Glaube müde wird. Er sagt, ein müder Glaube verliert seine Widerstandsfähigkeit gegen schädliche Einflüsse. Schädliche Einflüsse der Gesellschaft und deren Meinungen, auch Widerstandskraft gegen Versuchungen der Sünde. Es geht tatsächlich um beides. Um eine geistliche Übertragung zu sagen, wer geistlich müde wird, der kriegt auch manche Sachen gar nicht mehr so mit. Andererseits aber auch eine körperliche Müdigkeit überträgt sich tatsächlich auf unser Glaubensleben. Da fehlt dann nämlich auch die Frische. Also, wachet. Im Glauben wach bleiben und ganz banal könnte man sagen, genügend schlafen auch 2024. Wenn wir müden glauben, werden wir im Mensch auch die Angst leichtes Spiel haben. Die Angst wird uns ja ehrlicherweise jeden Tag kostenfrei präsentiert. Also jeden Tag. Kostenfrei ins Haus, vor was man in der Zukunft alles Angst haben könnte. Hoffnung braucht mehr Energie, braucht einen wachen Glauben. Hoffnung ist immer wieder bewusst das Weggucken von dem, was jetzt Angst macht, Sorge macht, bedrückt, hin zu Jesus zu sagen, weil das die Hoffnungsquelle ist. Das braucht Zeit und manchmal auch etwas Disziplin. Der Erich hat es so schön gesagt, ne? Wir haben das nicht abgesprochen, zu sagen, ja, haben wir die Zeit für Jesus, sind wir da auch schnell dabei. Regelmäßiges Lesen in der Bibel, eine gute Gewohnheit. Ein wacher Glaube bleibt zuerst an Jesus und schaut von dann auf die Umstände, die es ja tatsächlich auch im nächsten Jahr geben wird. Schön ist, dass es bei Jesus keine hoffnungslosen Fälle gibt. Es gibt bei Jesus keine hoffnungslosen Fälle und keine hoffnungslosen Umstände. Also Erich, ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr erfreut, wie du hier diese Stufe hier hochkommst. Ja? Also ich hatte Zweifel, ob so eine große Stufe wie diese hier ist, nochmal möglich ist. Also ein Zeichen, dass da Gott wirklich eingegriffen hat. Ja? Zu sagen, ja, es gibt keine hoffnungslosen Fälle und keine hoffnungslosen Umstände. Kranke, auch in der Bibel, sind nicht krank geblieben. Ausgegrenzte, wie Zöllner damals, wurden integriert. Stürme wurden gestillt, obwohl es schlecht aussah. Also wach bleiben. Im Glauben erhält die Hoffnung. Stehen im Glauben schließt sich da ein Stück weit natürlich dran an. Stehen wird oft verbunden mit Feststehen. Ich habe mir da jetzt einfach so einen Baum vorgestellt. So einen Baum, wo man sagt, der hat Wurzeln. Also wir haben ja hauptsächlich diesen Baum da vor Augen, der da auf dieser kleinen Grünfläche steht. Und wenn es dann so windig ist, dann hoffen wir immer, er bleibt auch stehen. Also er macht einen guten Eindruck. Aber zu sagen, ja, da ist man froh, wenn der gesunde, gute Wurzeln hat und es auch aushält. Fest stehen, fest verwurzelt, so auch im Glauben. Weil aus dieser Wurzel sozusagen meines Glaubens Kraft kommt, Leben kommt, Energie kommt, Hoffnung kommt. Geistliche Wurzeln, ja, wo könnten die sich bilden? Also ich finde, so das Christbad, ja, ist auch so ein, also wir als Gemeinde, da kann man Wurzeln schlagen. Ne? Nicht bloß, wenn man sagt, hier gehöre ich dazu, da komme ich schon lange, sondern auch geistlich. Im Glauben verwurzelt, aber auch miteinander verbunden. Das ist ja bei dieser Sturmsache auch immer wichtig. Einzelne Bäume sind gefährdet. Wenn viele zusammenstehen, die geben sich gegenseitig Halt. Also wir haben jetzt in verschiedenen Zeugnissen auch gehört, wie gut es ist, dass man Anliegen teilen kann. Nicht immer von hier vorne, aber doch mit einer Gruppe, die man jetzt einem etwas näher steht. Und dass dann gebetet wird und dass es auch Halt gibt. Das ist gut. Und ich habe auch erlebt, es hilft tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht, weil aktiv Mitarbeiter fehlen, wenn man sich mit einbringt, an der einen oder anderen Stelle, so wie es einem möglich ist, tut gut. Tut auch im Glauben gut. Also mir tut es gut, mich für Jesus einzusetzen, weil mich das tatsächlich auch im Glauben verwurzelt hält. Und auch in Phasen, wo man vielleicht sagt, ja, gerade tut man sich ein bisschen schwer, kommt tatsächlich auch beim Pastor mal vor, zu sagen, aber wir bleiben dabei und machen da weiter. hilft zu einem festen Stand im Glauben, zu einer Verwurzelung. Und ich glaube auch, dass wir in unseren Überzeugungen wirklich auch verwurzelt bleiben müssen. In Korinth, da ging es um die Frage Sterben und Auferstehung. Insbesondere die Auferstehung wurde angezweifelt. Wenn man die streicht, kann man eigentlich alle streichen. Ne? Aber ich glaube, dass die Stimmen sich auch in unserem Umfeld mehren werden, aber man sagt, ah, mit dem Kreuzestod ist doch viel zu brutal, dies, das, dass man die Auferstehung anzweifelt. Also der Glaube wird auch solche Angriffe haben und dann zu sagen, wir bleiben da feststehen und sagen, also gut, wir bleiben dabei. Es ist am Kreuz geschehen, es ist Auferstehung, es ist Himmelfahrt und Jesus lebt und ist da und all diese anderen zentralen Wahrheiten feststehen, auch in diesen Fragen. Feststehen hängt da irgendwie wieder mit mutig und stark zusammen. Manchmal ist dann auch nicht ganz so einfach, wenn man vielleicht sagen muss, wir vertreten zunehmende Minderheitsposition und es wird so werden. Also wir sind jetzt schon in Minderheitsposition, es wird noch deutlicher, zu sagen, ja, wir sind ja immer gut versteckt da hinten drin, ja. Andere Gemeinden stehen da mehr im Fokus, aber wenn wir bestimmte Meinungen vertreten, dann wird es vielleicht auch mal Widerstand geben und da muss man mutig und stark sein. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich glaube, dass wir geschaffen sind, von Gott gemacht, dass es einen Schöpfer gibt und ich ein Geschöpf bin. Ne? Das ist eine Minderheitsmeinung heute. Dass man sagt, ich halte auch dran fest, eine Partnerschaft mit christlichen Werten zu leben. Kann je nachdem, wo man in welcher Diskussionsrunde man sich befindet, auch schwierig werden. Es gibt natürlich auch persönliche Dinge, wo man sagt, da möchte ich fest und mutig bleiben, nämlich zu sagen, wenn es eben nicht so aussieht, als sei Jesus immer da, als würde Jesus alles hoffnungsvoll gestalten, sondern irgendwie es immer schlechter wird. Hartmut sprach von einem schwarzen Loch, da ging es vielleicht auch ein bisschen um einen Erinnerungsbereich, aber manchmal hat man vielleicht das Gefühl, also das Hoffnungslicht ist gerade verdunkelt. Und dann zu sagen, ich bleibe trotzdem da fest dabei, dass Jesus trotzdem da ist, auch wenn ich es nicht spüre. Manchmal gehört vielleicht auch Mut dazu, zu sagen, ich lebe jetzt die Liebe, von der die Jahreslosung spricht. Früher hat man gesagt, der Ehrliche ist der Dumme. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber in manchen Situationen könnte es sein. Vielleicht erleben wir nächstes Jahr, dass wir sagen, ja, der Liebe ist manchmal der Dumme. Der danach gibt, der sich nicht so durchsetzt, der, ne. Ja, nochmal zu sagen, okay, ich bin so mutig, lebe jetzt Liebe und weiß noch nicht genau, was zurückkommt. Oder für die meisten von uns braucht es wahrscheinlich auch Mut, überhaupt über den Glauben zu sprechen. Ist jetzt auch bei mir nicht selbstverständlich und braucht manchmal auch einen kleinen Ruck. Gegen in der Straße ja manchmal auch Leuten so aus der Nachbarschaft, da kommen wir mal jetzt, wie gesagt, eher auf die Müllabfuhr als auf den Glauben zu sprechen, aber die Adventsfenster, das ist eine tolle Sache, Leute. Also ihr wohnt jetzt nicht hier, aber gerade der Nachbar wieder gesagt, wie toll die dieses Jahr gelungen sind. Ne? Dann ist man schon mal ein bisschen bei den Adventsfenstern und schon ein bisschen hat man eine kleine Brücke zum Thema. Also Adventsfenster sind auch nach Advent noch super. Das waren jetzt so diese vier Dinge, vier Eigenschaften, die so vorangehen. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Und nun kommt noch, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe schon gesagt, die Liebe, das ist wohl das herausragende Kapitel und das, was auch wirklich ein großes Geschenk ist von Paulus, seinem ersten Korintherbrief, dass er die Frage, was ist denn Liebe, klärt. Und ich habe jetzt so einen kleinen Clip, da wird einfach dieser Text aus 1. Korinther 13 vorgelesen. Es dauert einen kleinen Moment, weil ja, das so ein bisschen eine blöde Formatierung ist sozusagen, aber der Thomas bringt es hin, dass wir hier jetzt das mal vorgelesen bekommen und der Text wird dann auch eingeblendet.
Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe.
Also steckt wirklich viel drin und ich bin dankbar, dass der Paulus es auch so ausführlich beschreibt, weil das dann auch bitte zur Klärung beiträgt. Liebe ist ja ein riesiger Begriff. Ne? Bitte zur Klärung beiträgt, was steckt denn drin? Und das Schöne ist ja, dass es auch zu den Gaben des Geistes gehört. In diesem erfundenen Dialog war das ja erwähnt, zu sagen, ja, wir müssen jetzt das alles aus eigener Kraft tun, sondern Gottes Liebe hat es im Grunde bei uns schon hineingelegt. Aber wenn es nicht jeden Tag so rauskommt, wie es vielleicht könnte. Genau, können wir gleich. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Hier nochmal, das ist ein bisschen zusammengeschrieben mit anderen Worten. Die Liebe ist geduldig und sanft, nicht neidisch und prahlt nicht vor anderen. Sie ist nicht stolz und verhält sich nicht unangemessen, ist nicht egoistisch, lässt sich nicht provozieren. Sie trägt nichts nach, freut sich, wenn es anderen gut geht, freut sich, wenn es ehrlich zugeht. Sie ist enorm belastbar und lebt voller Vertrauen. Sie hält die Hoffnung immer wach und ist unerschütterlich. Ich bin echt zuversichtlich, dass im nächsten Jahr viele von uns das ins Leben bringen. Dass viele sagen, Geduld, da bin ich schon echt gut. Oder die wenig Neid verspüren. Die sagen, ich kann dem anderen gönnen, was er hat. Ich erlebe auch viele, die in dem Auftreten echt bescheiden sind und sich da nicht in den Vordergrund drängen. Es gibt sogar so ein paar wenige, die tragen anderen praktisch nichts nach. Die haben da irgendwie mehr Reife wie ich manchmal. Weil sie vergeben können. Und ich muss sagen, es ist immer schön, wenn man Menschen trifft, die sich ehrlich darüber freuen, wenn es anderen gut geht, Menschen, die geistliche Liebe zu anderen wirklich leben und dadurch auch ein Vorbild sind. Und das ist wirklich meine Hoffnung fürs nächste Jahr, dass ich vielen von diesen Menschen begegne. Weil das wäre echt toll. Also Menschen, die die Jahreslosung wirklich auch leben, die schauen sich gut. Ich bin auf dem Grießbad und ihr seid, habt jetzt ja gehört, was ich hoffe. Ja? Also dass ich da Menschen treffe, die tatsächlich das auch leben. Und gleichzeitig natürlich hoffe ich, dass ich auch einer von denen bin, die es umsetzen. Dass ich auch einer von denen bin, die im entscheidenden Moment sagen, die Liebe ist jetzt dran. Die Liebe ist jetzt dran. Und diese ganzen Stichworte, die da dazugehören. Die anderen Stichworte gehören, wie gesagt, dazu. Der Liebe hilft, wenn der Glaube wach bleibt. Wenn der Glaube gute Wurzel hat, wir Mut und Stärke im Leben dann auch zeigen, wenn es notwendig ist. Und wie gesagt, mit Jesus leben jeden Tag, denn aus eigener Kraft wird es manchmal nicht gelingen. Es geht da nicht um Perfektion, das heißt, nächstes Jahr füllen wir da keinen Bogen aus und sagen dann, Gerda hat gewonnen. Gerda war die Liebste von uns. Nächstes Jahr. Fängt erst an, Gerda. Ne? Also solche Wettkämpfe, da machen wir natürlich nicht, ne? Wo wir sagen, wer war jetzt die Liebste. Das wäre ja völlig verkehrt, sondern einfach zu sagen, wir leben aus Gottes Liebe und deshalb können wir Liebe weitergeben. Und wenn ich glaube, es ist ein Gebetsanliegen, bin ich auf ein Gebet gestoßen, das dem Franz von Assisi zugeschrieben wird, das heißt, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Und ich habe mich dann erinnert, dass ich als Teenager hing es über meinem Bett, also mein Bett hing hier an der Wand. Und weil es irgendwie da hing, ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber also es hing da an der Wand. Und weil es da hing, habe ich dann angefangen, das jeden Abend zu beten. Das konnte ich dann auswendig, hat sich wieder verloren, aber jetzt bin ich wieder drauf gestoßen. Zu sagen, es war dann jeden Abend so mein Schlussgebet. Und ich halte es für ein gutes Gebet, weil da viele gute Gedanken drin sind. Auch zum Stichwort mit der Liebe. Und ja, so hat das Porsche damals ausgesehen, falls es noch jemand kennt, 1985. Da war ich 15. Ja, man kann das Poster immer noch kaufen, ist so ein Carbol-Dauerbrenner irgendwie, da 16 Euro. Also, genau, weil das auf dem Poster nicht zu lesen, ich habe es hier nochmal zugeschrieben. Und ich dachte, das ist jetzt auch mein Schlussgebet einfach zu diesen Gedanken von der Jahreslosung. Und wer immer möchte, kann ja still, oder falls jemand möchte, sogar auch laut, mitbeten. Und wenn jemand sagt, das ist echt ein tolles Gebet, ich habe Ihnen einige Kopien, so A5, hingelegt. Und wer sagt, ach, das nehme ich mir gern mit, das könnte doch auch so ein Gebet sein, was mich 2024 begleitet. Wie gesagt, hinten neben der Spendenbox, da kann man es mitnehmen. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Wir beten jetzt gemeinsam das Vaterunser und ich spreche den Segen. Wer kann, darf dazu gern aufstehen. Und dann singen wir noch unser Schlusslied. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.